Diese Folge Spätfilm wird Ihnen präsentiert vom Tourismusbüro Schirmer, Illinois.
Eat my shorts.
Obwohl ich das ja verachte, wenn Leute essen beim Aufnehmen.
Ja, das machen wir jetzt nicht mehr.
Voll unprofessionell, weißt du? Finde ich, Leute sollen gefälligst entweder aufnehmen oder essen.
Man darf halt beim Essen nicht sprechen. Kauen oder reden.
Wenn du nur noch eine einzige Mahlzeit bis zum Ende deines Lebens essen dürftest, welche Mahlzeit wäre das dann?
Ey, das ist jetzt unfair. Du hast gesagt, ich soll mich auf die Frage vorbereiten, welches Nahrungsmittel ich essen wollte.
Okay, dann mach Nahrungsmittel.
Okay, weil das ist die Kartoffel.
Die Kartoffel. Mhm. Ach, sondern in sämtlichen Zubereitungen.
Genau, die kann man ja auf so diverse Arten zu sich nehmen. Und du hast mir mal erzählt, dass die alle Nährstoffe und Vitamine enthält, die man so zum Überleben braucht.
Das stimmt, dass man nur von Kartoffeln leben kann, ohne Mangelerscheinungen zu bekommen.
Das ist auch sehr nahrhaft, man braucht nicht so viel, man kann sie gut einlagern.
Ich glaube, es war eine Folge Küchenradio, in der ich das mal gehört habe. Mhm. Ich dachte, ich habe das jetzt natürlich irgendwie auf Mahlzeit bezogen und dachte mir Pizza. Ich glaube, Pizza könnte ich, aber ich müsste dann halt mich auch auf eine Pizza festlegen, sonst wäre es geschummelt so. Also irgendwie würde dann, glaube ich, einfach bei Pizza Margherita bleiben. Ich glaube, die könnte ich essen.
Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, jeden Tag.
Ja, wenn ich sonst nichts an, also weißt du, wenn du dich auf irgendwas festlegen musst, dann ich glaube, ist Pizza immer noch das Beste.
Ich glaube, wenn man sich tatsächlich nur auf eine einzige Mahlzeit festlegen darf, muss, dann ist es völlig gleichgültig, was du nimmst, weil alles dich irgendwann ankotzen wird.
Ja, aber manches schneller als anderes, oder? Also zum Beispiel willst du im Winter keine Sommergerichte essen und im Sommer willst du, also im Sommer, wenn du mir irgendwie immer im Sommer mit irgendeiner Suppe kommst, dann sage ich immer so, ich gebe mir fort mit Suppen. So, das kann ich nur im Winter, im Sommer habe ich überhaupt keinen Bock auf Suppen. Aber Pizza, das geht immer. Weißt du, was ich meine?
Oh ja.
Nee, es wäre auf alle Fälle ziemlich verrückt. Verrückt wäre auch ein Podcast, der nur noch Filme von einem Regisseur besprechen würde, oder? Das wär, ich glaube, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das wäre total
funktionieren, das wäre nur endlich.
Ja, das kommt ja auf den Regisseur an. Aber das wäre natürlich ein endliches Projekt. Aber ich glaube, das ist so verrückt, das würde keiner machen. Weniger verrückt ist hingegen die Geschichte, dass man mit Hitchcock Menschen von den Toten zurückholen kann. Ungefähr.
Was? Man kann mit Hitchcock die Toten zu den Lebenden?
Ja, so ungefähr. Lass mich erzählen. Ich habe eine super Studie gelesen. Da ging es darum, dass man Wachkoma-Patienten diagnostiziert hat mit Hilfe von Hitchcock. Und zwar, wir haben doch mal den Film Schmetterling und Taucherglocke gesehen. Und da hatte dieser Typ, der war irgendwie so am Anfang so ein Playboy und hatte dann so einen Unfall und hatte dann so ein krasses Syndrom, wo der in seinem, wo er seinen Körper nicht mehr kontrollieren konnte, aber bei vollem Bewusstsein war so. Mhm. Und du hast halt in der Medizin das grundsätzliche Problem, es gibt ja Wachkoma, also Menschen, die im Gegensatz zu so einem normalen Koma, sage ich mal, bei vollem Bewusstsein sind, die aber nur rein vegetative Reaktionen zeigen. Mhm. So. Also die können halt, ja, die atmen, schlucken, blinzeln, haben vielleicht auch noch Reizreaktionsgeschichten so, aber keine bewussten Bewegungen mehr so. Und das Problem, vor dem dann halt die Mediziner stehen, ist, handelt es sich jetzt wirklich um ein Koma? Also ist der Patient bewusstlos oder die Patientin? Oder handelt es sich so, ich habe leider den Fachbegriff vergessen, um diese andere wirklich gruselige Krankheit, wo halt der Patient bei vollem Bewusstsein ist, aber halt keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat oder die Patientin über ihren.
Das ist irgendwas mit A. Das
weiß ich. Ich weiß nicht, irgendwas, ich dachte, irgendwas mit Gefangenen-Syndrom oder so, ich weiß.
Bestimmte umgangssprachliche Ausdruck
weiß
dafür.
Ich nicht mehr. Jedenfalls, das Problem, was sich dahin verschärft, ist, dass halt Wachkoma-Patientinnen generell einfache Reaktionen zeigen können. Das heißt, dass sie auf so klassische Reizreaktionstests der Kognitionsforschung reagieren können, ohne bei Bewusstsein zu sein. Du zeigst ihnen, was weiß ich, du erschreckst sie und sie zeigen eine Erschreckensreaktion so, ohne dass das schon darauf hindeutet, dass sie bei Bewusstsein sind, weil sie halt irgendwie diese Hirnregionen noch funktionieren, aber eben die Großhirnfunktionen nicht so. Und jetzt ist da, ich habe leider vergessen nochmal nachzuschauen, ich glaube es war eine Ärztin, auf eine total geile Idee gekommen und hat Patienten eine Folge aus der Serie Alfred Hitchcock präsentiert, aus seiner Fernsehserie gezeigt. Und in dem der Meister eben seinen ganz großen Trick anwendet, dieses, was wir hier auch schon etliche Mal jetzt besprochen haben, Suspense aufbauen, indem er dem Zuschauer Informationen gibt. Und zwar geht es in der Folge um einen kleinen Jungen, der ist total geil auf Spielzeugpistolen und schießt damit die ganze Zeit rum und kommt irgendwann in den Besitz einer echten Waffe, ohne es zu wissen. So. Und die Spannung der ganzen Folge baut sich eben dadurch auf, dass die Zuschauer wissen, dass der Junge jetzt eine echte Pistole hat und nur auf den Moment warten, wo er damit auf einen Menschen schießt und jemanden erschießt. Und ja, mit Hilfe dieser Folge, die sie dann halt ihren Patienten vorgespielt hat, konnte sie dann eben diese beiden Patientengruppen unterscheiden, weil sie nämlich anhand der Stress, was weiß ich, Faktoren, halt wie sie auf diesen Film reagiert haben, feststellen konnte, diese Person ist bei Bewusstsein, sie versteht wirklich die Handlung und weiß halt, oh Mann, der Junge hat da jetzt eine echte Knarre und gerät entsprechend in Stress- und Spannungssituationen, während die andere, die bei einem einfachen Test genau die gleichen Reaktionen gezeigt hätte, eben nicht bei Bewusstsein war und die Handlung entsprechend nicht nachvollziehen konnte und somit da keine außergewöhnliche Reaktion zeigte. Ist doch cool, oder? Das ist voll die kreative Herangehensweise, um diesen wirklich armseligen Menschen das Leben ein bisschen besser zu machen.
Wieso wird es dann besser?
Nee, jetzt wissen Weil sie zumindest. Nein, also, vor allen Dingen wissen sie, sie sind jetzt halt richtig diagnostiziert. Sie wissen jetzt, dass das keine normalen Wachkoma-Patienten sind, sondern dass die bei Bewusstsein sind und können jetzt irgendwie anfangen, mit denen Kommunikationen zu betreiben. So. Und das ist ja ein total wichtiger Schritt. Nicht wahr?
Absolut.
Dann haben wir wieder einen Eintrag in der Rubrik Wir woanders, beziehungsweise diesmal nur ich woanders. Denn eigentlich waren wir beide, Paula und ich, bei dem wunderbaren Podcast Enough Talk eingeladen. Aber Paula musste sich aufgrund der Krankheit, die sie immer noch leicht auch jetzt angeschlagen hat, entschuldigen. Und deswegen war ich da alleine und beziehungsweise nicht alleine, sondern der Arne hat spontan noch den Christian von der Second Unit ins Boot geholt und wir haben, ich glaube, 3,5 Stunden circa über Superhelden, insbesondere Spider-Man und X-Men gesprochen.
3,5 Stunden?
Ich glaube, das war das, was am Ende auf dem Zeiger stand. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch noch sehr viel gelernt von den anderen. Von daher hört doch mal beim Enough Talk rein, wenn euch das interessiert. Ich glaube, es ist auch ganz witzig, phasenweise. Ferner habe ich schon wieder vergessen, die Chartspositionen der letzten Folgen zu sagen. Der Herr der Ringe, die Gefährten, landete auf 6 der unserer Charts und der Film Duell aus der letzten Folge hat es immerhin auch auf den ehrenwerten 11. Platz geschafft. Und nun, Paula, erzähl uns doch mal, was eine Novelle ist.
Eine Novelle ist ein belletristisches Schriftstück. Und in der Novelle wurde ursprünglich in den Anfängen dieses Genres ein bestimmtes Ereignis besprochen. Aber so ein bisschen tatsachenberichtartig, also die Personen, die damit zu tun haben, werden nicht vertiefend dargestellt. Also man lernt deren Charaktere nicht kennen, sondern
okay.
es wird quasi so halbwegs objektiv eben von einem bestimmten Ereignis berichtet. Die Gattung hat also natürlich so ein paar Modifikationen erlebt im Laufe der Zeit. Das bedeutet vor allem, dass was ich eben gesagt habe, dass die Charaktere so ein bisschen oberflächlich behandelt bleiben, das hat sich dann halt auch geändert. Aber so das Haupterkennungsmerkmal einer Novelle ist, dass halt eben eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Ereignis eben im Mittelpunkt steht und nicht wie bei einem Roman meinetwegen eine Person oder eine Familie und deren Erlebnisse durch die Zeit hindurch. So.
Na, das passt ja, nicht wahr? Denn wir besprechen heute einen Film. Ihr wisst schon, welchen, wenn ihr den Titel der Folge gelesen habt. Wir wissen es noch nicht. Wie auch immer, der auf einer Novelle basiert. Wo wir gerade beim Thema sind, der Mähnenwolf hat aufgrund seines eigenwilligen Geruches, den er zum Markieren seines...
Das hast du doch schon mal erzählt.
Was habe ich da gesagt?
Von dem Geruch hast du schon was erzählt?
Ja, aber diesmal was anderes, glaube ich. Ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Okay. Wegen dieses eigentümlichen Geruches, mit dem er auch sein Revier markiert, hat er im Englischen auch den Spitznamen Skunkwolf.
Ich wollte gerade noch hinzufügen, dass eigentümlicher Geruch ein Euphemismus ist.
Ja, da war es sogar noch euphemistischer in der englischen Wikipedia. Da stand irgendwas von wegen d'œuvre.
D'œuvre ist doch französisch.
Ja, irgend sowas. So, also, das ist aber ja total positiv konnotiert, oder?
Also, d'œuvre ist ja eigentlich ein Werk.
Vielleicht Odeur. Odeur, genau, Odeur war der Begriff.
Odeur. Odeur.
Odeur. Das ist doch der Typ aus Game of Thrones.
Ist es nicht der aus Guardians of the Galaxy?
Nee. Das ist der Groot.
Ach, Groot.
Groot ist es. Aber irgendwo habe ich auch mal so ein Duell, irgendwie Rap. Ich glaube, das war dieses Epic Rap Battles of History, wo dann Hodor gegen Groot antreten. Und der eine dann halt immer nur Hodor. Und der andere immer nur Groot. Jetzt musst du aber noch mehr reden, denn wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Hier jetzt Jingle einspielen. Dr. Paula. Dr. Paula beantwortet Fragen.
Das habe ich ja schon wieder ganz vergessen.
Wir sind immer noch.
Ist
haben
das
wir,
ein Dr. Honoris Causa?
Nein, Doktor, du hast es voll drauf.
Also doch.
Wir hatten immer noch die Frage zum Thema heißblütig. Außerdem eine Frage zum Thema Träumen und
Heißblütig.
Jetzt will sie haben, lass mich der Vollständigkeit halber noch das dritte Thema, das wäre nämlich Gespräch mit einem Mädchen. Okay, das interessiert dich also nicht. Heißblütig. Hallo, liebe Community. Ich brauche ganz dringend ein bisschen Hilfe. Ich möchte in meinen Roman einen leidenschaftlichen und heißblütigen Italiener einbauen.
Oh.
Mein Problem ist nur, was bedeutet heißblütig? Ich kann die Begriffe nicht wirklich zuordnen. Was wird unter leidenschaftlich und heißblütig verstanden? Und wie äußert sich das im menschlichen Verhalten? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es schlichtweg heißt, dass die Person sein Hirn in der Hose trägt und nur an Sex denkt.
Aber da sind wir ja der Sache aber schon ganz nahe gekommen. Also erstens, vergiss das Romanprojekt. Wenn du so wenig Ahnung von Sprache hast, dass du nicht mehr weißt, was leidenschaftlich und heißblütig bedeutet, dann lass es lieber. Oder die etwas harmlosere Variante, such dir halt einfach einen anderen Charakter aus. Gut. Leidenschaftlich und heißblütig. Jemand, der leidenschaftlich und heißblütig ist, der muss nicht zwangsläufig ständig nur an Sex denken. Aber meistens schon, würde ich sagen.
Ja, und ist von seinen Gefühlen geleitet, oder? So mehr als von seiner Ratio.
Ja, genau. Also, das heißblütig ist, glaube ich, nicht nur auf Erotik zu beziehen, sondern tatsächlich auch so auf, das wäre vielleicht mehr noch der Hitzkopf so, aber das hat genau diese Tendenz, ne, temperamentvoll, wobei das Wort mag der Mensch wahrscheinlich auch nicht kennen.
Du hast ja vollkommen recht. Ich glaube, das mit dem Roman schreiben ist nicht so eine gute Idee.
Ja, genau. Also leidenschaftlich ist man, wenn man immer voll dabei ist bei einer Sache. Ja, sich total gut konzentriert, aktiv wird, die Sache in die Hand nimmt. Und heißblütig ist, wie du gerade schon sagtest, weniger von der Ratio als von Emotionen geleitet, schnell Feuer und Flamme, wobei das schon wieder so eine Metapher ist.
Nee, die ganze Sprache ist mehr.
Man ist begeistert.
Darf ich da Nietzsche zitieren? Die Wahrheit ist nur ein Heer von Metaphern.
So.
Oder mehr? Ich weiß es gar nicht. Nietzsche war immer so kriegerisch, bestimmt Heer.
Bestimmtes Heer, ja. Genau. Also ein leidenschaftlicher und heißblütiger Italiener wäre dann wahrscheinlich ein Mann mit einem italienischen Pass, der schnell zu begeistern ist, sich einer Sache gerne und von ganzem Herzen hingibt und der Erotik nicht abgeneigt.
Super.
Sondern sehr zugeneigt.
In dem Sinne fangen wir mal an, oder?
Voller Leidenschaft.
As time went on, we saw less and less of Teddy and Vern. Until eventually they became just two more faces in the halls. It happens sometimes. Friends come in and out of your life like busboys in a restaurant. I heard that Vern got married out of high school, had four kids, and is now the forklift operator at the Arsenault Lumberyard. Teddy tried several times to get into the army, but his eyes and his ear kept him out. Last I'd heard, he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir kommen auf die Zielgerade einer unserer Reihen, nämlich Daniels Lieblingsfilme. Da begeben wir uns ins Jahr 1986 zum wunderbaren Film Stand By Me. Den ich nur, ich glaube es war 87, vielleicht aber auch 86, ein einziges Mal im Kino gesehen hat, der aber einen enormen Eindruck auf mich gemacht hat, sodass ich den immer sehr hoch geschätzt habe und wir den jetzt wieder besucht haben, den Film.
Du wirst den doch wohl nicht mit 6 oder 7 gesehen haben.
Natürlich.
Teufel nochmal.
Kommen wir nochmal drauf, auf das Thema, auch zur Altersfreigabe und so. Ja, wieso? Der war in Deutschland ab 6 und den habe ich im Kino gesehen und der hat mich total geflasht und hatte ich entsprechend immer so in dem Kanon Lieblingsfilme, aber habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, bis
ist doch
jetzt
kein Kinderfilm.
Diese Woche. Offensichtlich hat er mir schon damals was gegeben. Mhm. Wie dem auch sei, das ist wie gesagt in der Reihe Daniels Lieblingsfilme. Es kommen noch 2, 3 und dann legen wir die erstmal beiseite, ohne dass wir alle meine Lieblingsfilme besprochen hätten. Aber wir haben dann, wenden wir uns dann erstmal neuen Themen zu. Außerdem ist es, machen wir einen kurzen, ich meine, Reihe kann man das schon nicht mehr nennen, sondern ein Zweierpack. Filme, die auf Büchern von Stephen King beruhen. Denn wir hatten es auch schon angekündigt, am Halloween-Tag, wenn unser...
in der Halloween-Nacht.
In der Nacht, genau. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich die Folge veröffentliche, wann ich dazu komme. Jedenfalls An jenem Tag oder in jener Nacht, wenn unser Halloween-Special immer erscheint, werden wir ja The Shining besprechen. Da laufen auch schon wie wild die Vorbereitungen. Wenn ihr euch auf den Blog begebt, findet ihr ganz viel Geschriebenes von mir zum Thema Shining schon, beziehungsweise zu Filmen, die die Here's Johnny-Szene
thematisieren,
genau.
Aufgreifen?
Ja, genau. Referenzieren oder Vorlagen gegeben haben. Das Thema behandle ich da gerade. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann habt ihr da schon einen Teaser über eine ganz tolle Sache, die auch mit dieser Folge in Zusammenhang steht, beobachten können, aber dazu dann mehr. Wenn es soweit ist. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu sagen vor Ankündigung?
Das ist
rund
alles
um den Film?
In deinem Kopf. Ich habe keinen Plan.
Okay, dann hast du aber bestimmt einen Plan davon, wie dir der Film denn gefallen hat, Stand By Me.
Ja, ich habe einen Plan.
Und wie hat er dir gefallen?
Also, ich würde ihn in die Kategorie empfehlenswert stecken.
Ah. Geht mir ähnlich. Also ich habe, als ich ihn gesehen habe und kurz danach, dachte ich so, ja, ganz nett. Aber ist jetzt nicht so überhöht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber jetzt eben gerade vor allem Ding so kurz vor der Aufnahme habe ich mich nochmal hingesetzt und mir so ein paar Gedanken gemacht. Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Film doch ziemlich viel richtig macht eigentlich. Mhm. Auf das wir später noch zu sprechen kommen. Ich fange stattdessen erstmal mit den Eckdaten an. Der Film, das sagte ich eben schon, stammt aus dem Jahr 1986 und Regie führte Rob Reiner. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, das wir schon öfter mal hier angesprochen haben. Das ist wieder so einer dieser Regisseure, die irgendwann ihr Mojo verloren haben oder ihre Magie. Der hat nämlich in den 80ern und Anfang der 90er eine Haufen klasse Filme gemacht. Zum Beispiel 86 Stand By Me, 87 The Princess Bride, den haben wir vor kurzem mit unserer Tochter gesehen. Du warst da auch nicht die ganze Zeit dabei, aber immer mal wieder. Das ist dieser total.
Ja, aber ich habe das nicht gesehen.
Ja, also ich kann diese Verehrung, die diesem Film entgegengebracht wird, nicht ganz nachvollziehen. Er ist halt super albern, so. Aber ist halt auch voll der Kultfilm und hat riesen viele Fans. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so schlecht wie beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber ich finde ihn immer noch ziemlich irgendwie, naja. Aber muss man halt irgendwie trotzdem anerkennen, dass der Film was Besonderes ist. Genauso wie 1989 Harry and Sally, der wohl berühmteste gefakte Orgasmus der Filmgeschichte. 1990 hat er sich nochmal an Stephen King gewagt mit der Verfilmung von Misery, die auch so ganz gut sein soll. 1992, den habe ich auch mal gesehen, A Few Good Men, ich glaube eine Frage der Ehre auf Deutsch. Auch so um den Dreh habe ich den gesehen, fand den damals cool, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. Und dann danach hat er wirklich nur noch Scheiße gemacht. So. Die berühmtesten Filme sind noch irgendwie 2005, Rumor Has It, ich habe vergessen, wie er auf Deutsch heißt, eine romantische Komödie mit Jennifer Aniston. Und 2007, The Bucket List, ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. So ein Film, der ziemlich viel verspricht, indem er in den Hauptrollen Jack Nicholson und Anthony Hopkins.
Robert De Niro?
Nein, diesen Schwarzen, den alle lieben.
Morgan Freeman
und Jack Nicholson in den Hauptrollen, die als alte Männer nochmal auf den Putz hauen. Aber der Film selbst ist dann auch eher so mau. So. Das sind auch so die berühmtesten. Ne? Der hat irgendwie wirklich so jede 2-3 Jahre Filme rausgehauen und es ist halt alles Müll irgendwie. So alles so total belangloser Rom-Com-Scheiß. Also Romantic Comedy. Und da habe ich auch einen netten Artikel gelesen, den ich natürlich auch wieder verlinke im Blog. Der Grund ist, und das ist, da hatte ich auch mal so ein Video auf Twitter geteilt, das ist oft, wenn Regisseure so einen krassen Einschnitt in ihrer Filmografie haben, dass es dann ein Ereignis gibt. Das Paradebeispiel ist M. Night Shyamalan, der hier The Sixth Sense gemacht hat, der hat so eine Handvoll, ja weniger, 3, 4 gute Filme gemacht, so, kannst du auch streiten, ob man die mag oder nicht, sowas wie Science und so, aber die unfragbar halt eine gewisse Qualität haben und dann irgendwann nur noch Schund, so, habe ich ja so ein nettes Video mal gesehen, werde ich auch nochmal verlinken, wo halt die Theorie erörtert wurde, dass es halt einen Film gibt, wo die ziemlich viel Energie reinstecken, diese Regisseure, und der dann so total floppt und das bricht die, so dass die halt danach oder dadurch zu der Erkenntnis kommen, dass sie irgendwie
nicht... Das hat doch alle
Junkies. Ja, so wirklich so. Was mache ich hier eigentlich? Oder das ist ja ganz typisch auch für Künstler, dass sie an sich zweifeln und ja, an dem, was sie machen. Das
sind sensible Leute immer. Ne?
Und wenn dann halt sowas ist, wo sie halt denken, sie machen hier was ganz Tolles und stecken da ganz viel Energie rein und dann floppt der so und wird von allen als unglaublich schlecht anerkannt, dann bricht das oft so Regisseure. So einen Film gab es halt, wie gesagt, bei M. Night Shyamalan, der, ich habe vergessen, welcher Film das war, aber danach kam halt wirklich nur noch Müll. Und so einen Film gab es auch bei Rob Reiner und das war das 1994 North mit einem blutjungen Elijah Wood in der Hauptrolle, der irgendwie neue Eltern sucht. Und wie gesagt, davor waren die ganzen Filme verdammt oder zumindest anerkannt, gehobenes Niveau so. Und dann kam dieser Film 1994 North und der hat, glaube ich, auf der IMDb 4 Punkte. Und das ist schon für die IMDb extrem schlecht. Also es muss ein katastrophal schlechter Film sein. Und der hat ihm offensichtlich das Rückgrat gebrochen. Wie dem auch sei, wir sind hier bei Stand By Me, wo er noch auf seinen Höhepunkt war. Der Film hatte ein Budget von 8 Millionen Dollar und eine Besetzung mit den Hauptrollen besetzt von, irgendwie habe ich gerade hier totalen artikulatorischen Fuck-up. Will Wheaton, Wesley Crusher spielt nicht Geordi LaForge, sondern Geordi LaChance. Das war echt lustig, oder? Dass ausgerechnet Will Wheaton Geordi LaChance spielt. River Phoenix spielt Chris Chamber. River Phoenix hier, der James Dean unserer Generation. Riesentalent, hat eine Handvoll Filme gemacht. Indiana Jones, in irgendeinem Teil ist er dabei. Sneakers, vor allen Dingen irgendwo in Iowa. Oh Mann, wie heißt der nochmal? So ein Indie-Film, wo er als homosexueller Stricher unglaublich stark drin sein soll. Und noch so eine Handvoll Filme, wofür echt abgefeiert wird und ist dann Anfang 20, glaube ich, war er an einer Überdosis Drogen verstorben. Corey Feldman spielt Teddy Duchamp. Jerry O'Connell spielt Vern Tessio. Kiefer Sutherland spielt Ace Merrill und John Cusack spielt Danny LaChance. Achso, und Richard Dreyfuss spielt den Geordi als Erwachsenen, der uns die ganze Geschichte erzählt. Den habe ich nicht erkannt. Richard Dreyfuss ist unter anderem, und als ich glaube, die berühmteste Rolle ist, spielt in Jaws den, was ist er? Ich glaube, der Sheriff. Also die Hauptrolle in Jaws einfach. In Der Weiße Hai. Und der sieht so anders aus in diesem Film, dass ich den echt nicht erkannt habe, wenn ich es nicht gewusst hätte. Und Genre sind wir im Coming-of-Age-Film, im Drama oder im Abenteuerfilm.
Passend.
Dann erzähl uns mal die Handlung in 5 Sätzen, Paula.
Ah, können wir dann nicht dein Buch zu Rate ziehen? Dani hat so ein cooles Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da sind die dollsten Filme in wenigen Strichmännchen Zeichnungen dargestellt. Wie ist es? Die besten Filme in 5 Sekunden erklärt, naja, oder so?
So ungefähr. Ich habe den oder Titel vergessen. Werde ich auch im Blog verlinken. Lustig. Ja, ist echt lustig. Ist also so ein schönes Rätselspiel. So.
Also der Film in 5 Sätzen wäre dann eine Clique von 4 Zehnjährigen?
Die sind unterschiedlich alt, aber so um den Dreh, aber ich glaube ein bisschen älter, so 12 bis 14.
Oh, ja. Mhm. macht sich auf die Suche
Merkst
nach...
Merkst du auch, dass sie voll oft über Frauen und Titten und so sprechen?
Frauen und Titten, genau.
Ja, was halt so Zwölfjährige machen.
Jetzt lass mich doch mal aussprechen. Wir machen sich auf die Suche nach der Leiche eines Gleichaltrigen. Ja, und die,
das war nicht meine Wortwahl, sondern der Jungs.
Ja, ja, schon klar. Genau. Weil sie nämlich, das war's eigentlich schon. Siehst du, das ist eben wie bei der Novelle, es geht da um die Suche nach der Leiche. Vordergründig wollen sie durch die, also dadurch, dass sie die Leiche eben finden und das den anderen mitteilen, in die Medien kommen. Aber eigentlich wollen sie ja eigentlich nur mal eine Leiche sehen, so.
In die Zeitung, das finde ich schön. So. Ist das noch so?
Und ins Radio.
Vielleicht sogar ins Radio. Genau. Sie kommen bestimmt in die Zeitung und vielleicht sogar ins Radio.
Genau, ja. Sie haben aber dann auch noch Konkurrenten. Es gibt dann noch eine Clique, das sind aber mehr, ich glaube 6 Jungs, die schon so 18 sein dürfen. Ja. Also sind so jung,
erwachsene. Fahren auf einem russischen Auto, also älter als 16 in Amerika.
Die eigentlich genau das Gleiche vorhaben.
Und
die fahren mit dem Auto, die Kleinen gehen zu Fuß.
Genau. Ja.
30 Meilen und oder so ist das entfernt von dem Ort, in dem die aufgewachsen sind.
Aber darum geht es eigentlich wirklich nur. Die Jungs haben diesen Plan und sind unterwegs auf einer Bahnstrecke, um diese Leiche zu finden. Und alles Weitere, die ist wirklich interessant an dem Film, ergibt sich dann eigentlich nur aus ihren Gesprächen und was man so über die Jungs erfährt. Ich muss auf Toilette und mir noch ein Bier holen. Möchtest du auch noch was?
Auf der Toilette.
Ja, ich meine, auf der Toilette gibt es nicht das beste Bier, aber. Kommen wir doch als nächstes zur Produktion des Films.
Gott, bei Produktion muss ich immer an die Arbeit denken, ne?
Das tut mir leid. Kommen wir doch zum Making-of des Films.
Danke.
Das gibt es nämlich wieder mal einige lustige Anekdoten rund um diesen Film. Der Film basiert auf einer Novelle, nämlich der Novelle Die Leiche, The Body von Stephen King, die aus...
Preisfrage, wer weiß, wie Stephen King mit bürgerlichem Namen hieß? Oder war es gerade andersrum?
Das ist bestimmt ein Künstlername, Stephen King.
Ja, dann...
Wie heißt er denn mit bürgerlichem Namen?
Vielleicht ist es auch nur ein Pseudonym und beides sind Künstlernamen.
Was denn?
Richard Bachmann.
Achso, nee, das war tatsächlich ein Pseudonym, unter denen er mal ein paar Romane veröffentlicht hat.
Ja, um zu gucken, ob die sich auch so
genau,
gut verkaufen.
Genau, das hat doch hier auch die Autorin von Harry Potter gemacht, hat ein Buch unter das Pseudonym, hat aber gefloppt.
Ach.
Bei ihr. Also hat das sie hat es dann traurig. Bekannt gemacht und danach wurde es auch gut verkauft, aber. Noch nicht, als es noch nicht klar war, dass sie es geschrieben haben.
Das hat ihr jetzt auch und mir das Herz gebrochen.
Bitte was?
Das hat ihr bestimmt auch das Herz gebrochen.
Naja, die ist oder Milliardärin mittlerweile, ich glaube. Die
ja, vielleicht geht es ja gar nicht ums Geld.
Nein, der geht es bestimmt nicht mehr ums Geld, der geht es nur noch ums coole Geschichten schreiben, so, aber.
Ja, es kommt nur noch Schund.
Aber wie hast du diesen Krimi von ihr gelesen?
Gehört und das ist irgendwie auch noch in falscher Reihenfolge, weil das dumme Empirie. Drei Dinge mir die Tracks durcheinander geworfen.
Also
hat.
Kannst du da nicht wirklich was zu sagen. Naja, ich habe den ja auch noch irgendwie auf der Festplatte, aber ich höre keine Hörbücher mehr. Ich hatte früher, bevor ich Podcasts gehört habe, habe ich echt viele Hörbücher gehört. So
ja, früher waren mehr Hörbücher, ne?
Ja, und dann habe ich die Podcasts entdeckt und die haben den Hörbüchern echt die Show gestohlen. So. Sind schon irgendwie cooler.
So nein, wie das würde ich so nicht sagen.
Naja, aber halt, weißt du...
Das ist doch ein völlig anderes Medium.
Das stimmt, aber wenn ich dann halt denke, dann setze ich mich halt hin und lese ein Buch so. Ich habe ja so besonders dieses Jahr wieder relativ viele Romane gelesen. So, und ich setze mich halt nicht hin und höre ein Hörbuch, sondern das ist sowas, was ich nebenbei mache. Und jetzt mache ich halt nicht mehr nebenbei Hörbuch hören, sondern nebenbei Podcast hören. So, wenn ich abspüle, einkaufe, etc. Und ja. So, und wenn ich mich bewusst hinsetze, dann natürlich Filme gucken oder Buch lesen und nicht Hörbuch hören. Wie dem auch sei, das Spannende ist, dass The Body aus der Novellensammlung Frühling, Sommer, Herbst.
So würde meine Biografie auch heißen.
Frühling, Sommer, Herbst und Tod.
Heißt, was? Frühling, Sommer, Herbst und Tod?
So heißt die Novellensammlung, aus der so. The Body stammt. Und aus dem gleichen Buch stammt auch The Shawshank Redemption, die Verurteilten. Der Film ist ja in der IMDb als der beste Film aller Zeiten gelistet.
War das nicht irgendwie ein Softwarefehler?
Nee. Nee, aber es ist so ähnlich. Im Podcast The Canon haben die das mal aufgedröselt und es hängt sehr stark damit zusammen, wann dass der Film halt...
Es war nur Spaß. Schon gut.
Aber es ist tatsächlich, wie man sich denken konnte, nicht so objektiv, diese Einschätzung, sondern also es gibt andere Filme, die sind wesentlich besser. Egal, wie dem auch sei, das ist auch eine lange Diskussion. Der Punkt war auf jeden Fall, dass Columbia Pictures, die Produktionsfirma, der Titel The Body nicht so geheuer war. Denn sie dachten, entweder glauben die Leute, es sei ein Bodybuilder-Film oder noch schlimmer, sie denken, es wäre ein Porno. Deswegen sie einen neuen Titel suchten und sie dann bei Stand By Me landeten. Dann ist es ziemlich lustig, dass die vier Jungs es so richtig krachen ließen während der Dreharbeiten. Zunächst mal war Jerry O'Connell, also der Schauspieler, der Vern gespielt hat, total begeistert, dass er so viel fluchen durfte bei dem Film. Der war nämlich tatsächlich erst 11, glaube ich, und hatte in seinem Leben noch nicht so viel geflucht und war total fasziniert davon. Dann hat später mal Kiefer Sutherland in einem Interview erzählt, dass eben eine Anekdote von eben jenem Jerry O'Connell, und zwar war in der Nähe ihres Drehortes eine Renaissance Fair, das ist so das amerikanische Pendant zum Mittelaltermarkt, so, nicht irgendwie Renaissance Messe.
Ja, ja.
Was hat das hier für unsere Zuhörer?
Also, Entschuldigung.
Nicht für dich hochgebildete. Und da sind sie dann halt hin und da hat Jerry O'Connell Cookies gegessen, ohne zu wissen, dass es sich um Cookies handelt. Und sie haben
wieso gibt es denn auf der Renaissance?
Ja, also ich habe das, kenne das auch nur aus Harmontown. Offensichtlich lassen die Amis das gut krachen auf solchen Renaissance-Fairs, weil da haben die ganz ähnliche Geschichten erzählt von, als die da mal waren. Okay. Jedenfalls war er dann auf einmal verschwunden und sie haben die 2 Stunden später weinend und total breit in der, auf dem Parkplatz wiedergefunden.
Ich hatte gerade gedacht, lachend im Gebüsch?
Nee, er hat geweint, der Arme.
Oh Mann.
Corey Feldman wiederum, das war derjenige, der, lass mich kurz nachschauen, wen hat
Teddy?
Ja, genau, der hat Teddy gespielt. Corey Feldman, dem haben sie einen Streich gespielt, indem sie all seine Klamotten in Bier getränkt haben und dann wieder getrocknet haben, sodass er die ganze Zeit roch wie ein Säufer. Und dann haben sie noch...
Boah, vor allem Bier, das stinkt echt eklig.
Dann haben River Phoenix, Corey Feldman, Will Wheaton und Jerry O'Connell noch mega Stress im Hotel gekriegt, weil sie erst das komplette Poolmobiliar im Pool versenkt haben, also die ganzen Sonnenschirme und Liegestühle und so. Dann hat Will Wheaton die Flipper-Automaten in der Lobby so manipuliert, dass man kein Geld mehr einwerfen musste, sondern die ganze Zeit flippern konnte. Hat er irgendwie gehackt quasi.
Oha.
Ja, und schließlich haben sie auch noch Stress mit River Phoenix hat noch Stress mit Kiefer Sutherland bekommen, weil er dessen Auto komplett mit Matsch eingeschmiert hat von außen. Und als der es rauskriegte, war der entsprechend nicht so angetan davon.
Passt ja zu den Rollen, die sie im Film hatten.
Ja, ja. Also wie gesagt, wir hatten da eine gute Zeit offensichtlich. der Dreh war auch ganz amüsant. So ein paar Sachen. Also zum Beispiel die Blutegel-Szene. Da haben sie echte Blutegel verwendet.
Die waren so groß.
Das waren echte Blutegel. Aber das Lustige daran ist, dass sie diesen Tümpel, den hatten sie ursprünglich selbst, also erstmals nur für diese Dreharbeiten angelegt. Mhm. Also der wurde gegraben und gefüllt so. von der Crew, weil sie halt nicht wollten, dass diese Jungs in irgendeinen wirklichen Waldtümpel rein müssen, so, weil sie halt so, um die Kinder zu schützen. Was letztlich aber ein totaler Fuck-up war, weil es das Ding halt einfach 3 Monate im Wald rumstand, bis sie dazu kamen, diese Szene zu drehen, so, dass die ursprüngliche Begründung, nicht, dass da irgendwelche Tiere drin sind, die die Kinder in Gefahr bringen könnte, halt in diesen 3 Monaten.
In 3 Monaten siedelt sich da nichts an.
Keine Ahnung, aber es war halt irgendwie voll für den Arsch, so, dass sie so einen extra so einen Tümpel gegraben haben. Und dann haben sie ihn erstmal 3 Monate stehen lassen, bis sie dazu kamen, diese Szene zu drehen. War relativ sinnlos auf jeden Fall. Ja, genau, nächste spannende Geschichte ist auch, da sind wir auch so ein Thema, was wir dann bei der Halloween-Folge aufgreifen werden, nämlich dass Regisseure richtige Arschlöcher sind. Und zwar, Entschuldigung, wollte Rob Reiner, dass die Reaktion der Jungs authentisch ist, wenn sie die Leiche sehen, so dass sie den geschminkten Typen, der da liegt, wirklich erst in dem Moment gesehen haben, wo sie Kamera draufgehalten haben, um halt eine gute Reaktion zu bekommen. Leider hat das nicht so richtig hingehauen. Die waren nicht so schockiert, wie er sich das vorgestellt hat. Woraufhin er dann anfing, sie so lange anzuschreien, bis sie entsprechend fertig waren und dann sagt, okay, jetzt seid ihr bereit, und dann haben sie die Szene gedreht und sie haben die entsprechende Reaktion gezeigt. Es gab noch so mehrere Szenen in dem Film, wo er sie entsprechend beschimpft hat, einfach nur um das Beste aus ihnen rauszuholen. Dann wiederum wollte er sie vorm Rauchen schützen, so, sie rauchen öfter mal in dem Film und das wollte er nicht, dass die Kinder echte Zigaretten rauchen, deswegen haben sie ihnen diese Zigaretten mit Kohlblättern gefüllt.
Aha.
Getrockneter Kohl.
Hauptsache kein Nikotin, ja. Ja,
Hauptsache kein Nikotin. Und zu guter Letzt, die Szene, wo sie über die Brücke rennen und der Zug hinter ihnen her ist, da sieht man ja verschiedene Einstellungen. In der letzten Einstellung ist so, sieht man dann, dass der Zug direkt hinter ihnen ist quasi.
Ja.
Und das wurde mit einem Trick gefilmt. Und zwar haben sie da ein 600 mm Teleobjektiv genommen, was sie halt in den Zoom ganz rangeholt haben. Und was halt bei so einem Zoom dann passiert, ist, was ja auch dieser Vertigo-Effekt zu nutzen macht, dass er halt die Distanz zwischen näheren Objekten und Objekten, die weiter weg sind, verkürzt, so, wenn du schon einen starken Zoom benutzt. Und so war halt der Zug eigentlich am anderen Ende der Brücke als die Jungs, so, aber dadurch, dass sie es halt so krass gezoomt haben, sah es halt so aus, als würde der Zug direkt hinter denen fahren. Mhm. Und so haben sie diesen Effekt erzielt. Ja, so viel zur Produktion. Dann gehen wir ans Eingemachte, an die Analyse. Mhm. Ist dir denn da irgendwas aufgefallen, wie der Film seine Geschichte erzählt? Anscheinend ist dir nichts aufgefallen. Was werden denn für Themen verhandelt in dem Film? Das ist ja das Spannende. Also wenn wir diese auf der vordergründigen Geschichte, diese Abenteuergeschichte, die sind irgendwie da, machen diesen Ausflug und erleben so einiges. Aber dahinter sind ja dann doch so ein paar Themen, die verhandelt werden in der Geschichte, die ganz spannend sind.
Oder? Ja, also die 4 Freunde sind halt, die haben alle Probleme mit ihren Vätern. Bis auf den kleinen Ding, den Vern.
Vern, der hat nur den großen Bruder, der fies ist. Der zu der anderen Clique gehört. Aber auch nicht alle mit den...
Nee, der... Chris? River Phoenix, der hat doch den großen Bruder.
Nee. Nee, Vern ist der...
Der ist aber auch dabei.
Nee, das ist nicht der Bruder von Chris, oder?
Doch, ich glaube schon.
Nein, das ist nicht sein Bruder. Warte mal, du meinst jetzt Kiefer Sutherland?
Nee, der ist nicht mit den anderen verwandt.
Ach so. Nee, ich weiß nicht, ob der auch in der...
Aber der belauscht ihn doch an der Veranda, unter der
Veranda. Nein, das ist Vern, der den belauscht. Ach, Vern so, ist stimmt. Der seine Pennies unter der Veranda vergraben hat und dann stimmt, hat die Mutter ja. Die Karte weggeworfen und deswegen sucht er die. Und dann hockt er da und buddelt da unter der Veranda ganz viele Löcher und dabei belauscht er seinen großen Bruder, der von der Leiche erzählt.
Joa, außerdem werden die uns gleich am Anfang, als sie vorgestellt werden, wird uns auch ihre Zukunft vorgestellt. Also wir sehen alles aus Will Wheatons Sicht und der meint, stellt die drei Jungs vor und bei jedem sagt er, es war klar, dass aus ihm nichts werden würde. Ja?
Mhm.
Aber der irrte sich. Aus seinem besten Freund wird nämlich ein Rechtsanwalt.
Mhm.
Was der als kleiner Junge selbst nicht glaubt, dass er irgendwie rauskommt aus diesem Dorf und dass er was aus sich machen kann.
Mhm. Ja, da haben wir schon mal auch so ein ganz wichtiges Thema, dass halt Gordy kommt so quasi aus so einer besseren Familie eher und die anderen drei eher aus schlechteren Familien.
Aber nee, bestimmt auch gar nicht. Es wird er so genannt, aber inwiefern ist denn seine Familie besser?
Vom sozialen Status her wahrscheinlich. Mhm. Also es ist eher so Mittelschichten, die anderen sind eher Unterschichtenfamilien. Und ich mal, was ich halt sagen wollte, das Thema ist halt dieses, die falschen Freunde haben, was auch so ein klassisches Thema im Coming-of-Age-Film ist. Und auch überhaupt Problem von Jugendlichen, dass du halt Freunde hast, die deine Eltern nicht gutheißen sollen, weißt du? No. Das war dann. Dann sagtest du, haben die Probleme mit ihren Vätern alle außer Vern? Welche Probleme sind das?
Also der eine Teddy hat einen Vater, der eine Psychose entwickelt.
Eine posttraumatische Belastungsstörung.
Ja, aber der vergreift sich ja auch an ihm. Er hat irgendwie sein Ohr an den Ofen, also das Ohr.
Also der kommt aus dem Zweiten Weltkrieg, war beim D-Day dabei und genau, misshandelt seinen Sohn und ist dann auch in der Psychiatrie gelandet.
Ja. Dann hat, ich glaube, der heißt Chris Tucker, oder? Der Anführer der Gang.
Chris Chambers,
bitte. Chambers, Wie komme ich auf Tucker? Der hat einen gewalttätigen Vater.
Mhm. Der ihn schlägt zur Erziehung.
Nee, wahrscheinlich eher zur Belustigung. Und Gordys Vater hat einfach keine Liebe für seinen Sohn, sondern ganz im Gegenteil, nur für den älteren Sohn. Und da der irgendwie verstorben ist, lässt er irgendwie seine Trauer, die sich in Hass umgewandelt hat, an dem Kleinen aus.
Mhm. Der Große war auch noch irgendwie so ein super Sportler und der Kleine ist eher so der Nerd, der Geschichten schreibt und so und überhaupt nicht sportlich ist.
Genau, und von Verns Vater weiß ich irgendwie gar nichts.
Nee, von Vern wird da irgendwie gar nicht großartig die Geschichte erzählt.
Jo, no. Genau. Dann gibt es noch eine epische Vorausdeutung. Ja.
Inwiefern?
Das heißt, eigentlich ist es in dem Film andersrum erzählt, weil gleich am Anfang wir erfahren, dass Gordys bester Freund Chris erstochen wurde. Und am Ende des Films wird er, also das hatten wir schon mal erwähnt, dass sowohl die Gang von den Kleinen als auch die Gang von den Großen nach der Leiche sucht. Mhm. Und kurz nachdem die Kleinen die Leiche gefunden haben, tauchen dann eben auch die Großen auf. Und dann gibt's halt Streit darum, wer die Leiche bekommt.
Mhm.
Und der Anführer von der großen Gang bedroht dann eben den Chris mit einem Messer und droht ihn zu erstechen.
Und dann später, also in der Rahmenhandlung erfahren wir halt, dass Chris Anwalt wurde und versuchte in einer Kneipenschlägerei zu schlichten und dabei erstochen wurde. Später. Mhm. Ich finde auch ganz spannend, dass, achso genau, das Thema Tod wird auch noch irgendwie thematisiert mit diesem Jungen, der halt genauso alt ist wie sie und gestorben ist und was sie halt so irgendwie ganz naiv ihn da suchen so und das irgendwie nur als großes Abenteuer sehen und als sie dann aber ihn sehen, ihnen erst irgendwie so bewusst wird, was das bedeutet, dass da jemand aus dem Leben gerissen wurde.
Mhm.
was dann ja auch dazu führt, dass sie diesen Plan, in die Medien zu kommen, aufgeben und halt irgendwie dem, also dann als würdevollsten für diesen verstorbenen Jungen ansehen, dass sie einfach einen anonymen Anruf bei der Polizei machen und sagen, wo der liegt. Mhm. Und das andere, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass halt diese ganzen Themen, was ja auch harte Themen sind, wie kaputte Familien und Kindesmissbrauch, da Kindesmisshandlung, dass die halt aber aus so einer unschuldigen, kindlichen Perspektive erzählt werden. Mhm. So ganz symptomatisch fand ich da so eine Szene, in der Chris irgendwie so erzählt, so, wo sie halt den Plan fassen, dass sie da irgendwie das alle gegenseitig erzählen wollen, dass sie beim anderen übernachten, damit sie das ganze Wochenende frei haben, um diese Tour zu unternehmen. Und Chris sagt irgendwie so, ja, wenn mein Dad es rauskriegt, dann verprügelt er mich, aber es ist egal, so mein Dad verprügelt mich eh immer so, und das hier ist es echt wert, einfach da auch mal Schläge für zu bekommen und so. Das ist halt sowas, was eigentlich voll übel ist, so die ganze Zeit halt so misshandelt zu werden von deinen Eltern, aber das halt aus so einer Perspektive erzählt, dass du halt Kind bist und für dich das Normalste von der Welt ist halt so, wie halt diese andere Clique scheiße ist, so ist halt auch dein Dad, der dich prügelt, scheiße, und du musst halt irgendwie mit klarkommen, so. Und es ist halt auch nur irgendwie so ein Abenteuer, und das finde ich so ganz charmant gemacht eigentlich, denn das finde ich ist auch die große Stärke von dem Film, dass er so ernste Themen, also klassische Coming-of-Age-Themen, zerrüttete Familien, Vater-Sohn-Beziehungen und so weiter und halt auch Auseinandersetzungen werden mit der eigenen Sterblichkeit, dass sie so ernste Themen eben erzählen, ohne den Holzhammer rauszuholen, sondern das halt auf eine sehr so latente Art und Weise machen, so dass sie halt, wie ich eben auch schon so vordergründig halt diese Abenteuergeschichte erzählen und dabei diese Themen einfließen lassen und da die auf verschiedenen, also vor allen Dingen Chris und Gordy, da ja auch ihre emotionalen Zusammenbrüche haben auf dieser Reise, wo halt tatsächlich dann halt auch dieser Impact, den ihr Leiden auf sie hat, gezeigt wird. Aber ohne die ganze Zeit quasi hier uns zu mahnen, seht her, ich seht hier eine große Tragödie, seht hier, wie schlimm es diese Jungs hatten.
Teddy hat auch so einen Nervenzusammenbruch.
Genau, Teddy hat auch so einen. Und sondern das Ganze halt eher so nonchalant macht. Und das finde ich ganz ziemlich gut gemacht. Da würde ich nämlich gleich noch auf die Frage kommen, was denn den guten Coming-of-Age-Film ausmacht, und mich mit anderen Coming-of-Age-Filmen mal kurz auseinandersetzen. Davor aber noch zwei Sachen. Einmal die Frage, es ist ein ziemlich männlicher Film, also wir haben Gordys Mutter, aber sonst, ich glaube, es ist die einzige Frau, also in dieser Geschichte mit dem Kuchenwettessen, die sich Gordy ausdenkt, da tauchen noch so ein paar Mädchen auf irgendwie. Aber, also ich glaube
echt. Auch nur als Zuschauerin. Ja. Und dann haben wir noch die Besitzerin von dieser Imbissbude, oder das ist ein Friseursalon, auf das Mülltonne Gordy schießt.
Ach so.
Aber sonst taucht dann nur die Mutter auf,
Also Bechtel-Test wird hier auf keinen Fall bestanden. Frage ist, ist es schlimm?
Also mir ist es während des Schauens nicht aufgefallen tatsächlich, weil es halt irgendwie um vier Kinder ging. Und dann bei das Kindern, ist halt
auch so eine jungen Clique, nicht?
Ja, aber das wäre halt, ist halt eigentlich egal, ne? Hm.
Nee, aber ich hatte halt auch zum Beispiel in dem Alter halt Jungsfreunde. Von daher, ich finde das in dem Fall auch
so. Ja, den Mädchen wird wahrscheinlich nachgesagt, dass sie sowas nicht machen, ne?
Das ist halt, wäre halt wie das Klischee, was dahinter steckt, so. Aber andererseits ist halt, ist auch ein Thema, dem wir uns in den nächsten Wochen nochmal zuwenden werden. Mhm. Wenn wir da zwei Filme gucken, die sehr ähnlich sind, eine aus männlicher und eine aus weiblicher Perspektive.
Also das spielt ja in den 50ern, ja? Und du siehst halt auch, dass Frauen einfach da nichts wert sind, weil gerade die Mutter von Gordy, die siehst du halt einmal beim Wäsche aufhängen und dann einmal beim Abendessen Und da sagt sie irgendwas und sie wird direkt von ihrem Mann zusammengefaltet, dass sie halt nichts zu sagen habe.
Ja.
So, ja. Und das geht dann so ein bisschen in den Hintergrund über, weil und dann sieht man das Gespräch zwischen Gordy und seinem großen Bruder.
Die Frage ist, ob in dem Moment, also jetzt besonders bei dieser Viererklicke, wenn sie jetzt da ein oder zwei Mädchen mit aufgenommen hätte, ob und inwiefern sich die Dynamik verändert hätte, ob das gut oder schlecht gewesen wäre.
Ja, die machen halt schon so Sachen, die halt wahrscheinlich in den, also jetzt mal ganz ehrlich, in den 50ern hätten wahrscheinlich die Mädchen auch nicht so oft alleine auf die Straße dürfen. Die hätten auch nicht erzählen können, dass sie bei den anderen übernachten.
Hm.
Da sind Mädchen noch mit Röcken rumgelaufen. So, hm. Ja. Und dann machen die Jungs halt so Sachen, also die schmeißen sich in den Dreck. Die haben irgendwie eine Waffe dabei und schießen und das hätte, also in dem, wenn das eben dem Jahrzehnt entsprechend angepasst gewesen wäre, die Clique, dann hätte der Film nicht funktioniert tatsächlich, ja.
Hm.
Weil das auch schon ziemlich rau ist, was die da machen und auch was die Älteren machen.
Okay.
Ist halt gerade bei den Älteren merkwürdig, dass sie sich gar nicht mit Frauen treffen.
So, ja, ne? Das da kein Ding. Ich frage mich, ob der Film denn tatsächlich so authentisch ist, was die Zeit angeht, oder ob der nicht auch noch andere Anachronismen hat.
Hm.
Aber das kann ich auch schlecht beurteilen.
Ja, ich hoffe nicht, dass der wirklich authentisch ist. Also das ist so eine, da gibt es so eine aggressive Grundstimmung in dem, bei den Menschen, die da auftauchen. Hm. Ja. Ich meine, du hast halt vier Jungs, die halt im gleichen Dorf wohnen.
Mhm.
Und bei dem in jeder der vier Familien gibt es halt so krasse Probleme.
Mhm.
Das ist schon übel.
Mhm. Ein Punkt, den ich noch habe, den ich ganz gut finde, ist, der Film hat einen Voice-Over. Also Gordy als Erwachsener erzählt uns die Geschichte. Aber trotzdem kriegt er es hin halt. Also jetzt wäre es halt jetzt so rein filmisch, also die Geschichte ist sehr gut, aber rein filmisch ist der Film jetzt keine große Kunst, so, sondern er ist sehr konventionell gefilmt und so. Aber was ganz spannend ist, ist, dass er es trotz des Voice-Overs hinkriegt, die Beziehungen der vier Jungs zueinander halt zu zeigen und nicht zu erzählen, also show, don't tell.
Mhm.
Er geht nicht hin und sagt hier so, ja, Chris ist der Anführer, Gordy ist der Sensible, hier der ist der Verrückte oder so. Das macht er so am Anfang so ein bisschen, so als Exposition, aber auch nicht so explizit. So, ich glaube, er sagt das nur bei Freddy, ist das, oder? Der Verrückte?
Teddy.
Da sagt das irgendwie explizit, dass der irgendwie so ein bisschen durchgeknallt ist, so, aber der Rest lässt tatsächlich sehr gut aus der so Dynamik, die halt im Laufe dieser Reise entsteht, schafft er es dann halt da, diese Geschichte zu erzählen, in welchem Verhältnis welcher der Jungs wie zueinander steht, so.
Mhm.
Ohne, dass er halt auf den Cheap Trick irgendwie verfallen würde, dass dann halt der Voice-Over immer sagte, und hier seht ihr, dass Chris der Charakterstärkste von uns allen war, so. Sondern
ja, also der hat es ja aus der Retrospektive nacherzählt, was da passiert. Gibt er uns ja auch Informationen. Also hauptsächlich waren das so Sachen wie, was wir zu dem Zeitpunkt alle wirklich dachten.
Hm.
Und das ist ja auch so, so klassisch gerade für so Jungs oder für Kinder in dem Alter, dass die da irgendwie so die starken Macker markieren, aber in Wirklichkeit haben sie halt irgendwie auch alle Angst. So.
Ja. Und dann, wie gesagt, zurück gerne zu der Frage, worüber ich vorhin nachgedacht habe, was denn so den guten Coming-of-Age-Film ausmacht. Und erstmal würde ich sagen, dass es da so zwei Unterschiede gibt. Es gibt zuerst mal diesen Coming-of-Age-Film, der dieses Erwachsenwerden nur als einen großen Spaß darstellt. So.
Mhm.
Das sind so Filme, zum Beispiel wie Spider-Man. Da musst du mal unbedingt noch mal in die Folge reinhören, die ich mit Arne und Christian im Enough Talk gemacht habe, wo wir die Coming-of-Age-Aspekte von Spider-Man auch besprechen. Aber andererseits zum Beispiel auch Juno ist auch so ein Film, wo weniger irgendwie Tiefgreifendes verhandelt wird, sondern eher auf einen charmante Art und Weise halt ein Abenteuer einer Jugendlichen erzählt wird. Moonrise Kingdom hätte ich dann noch, aber auch so Sachen wie zum Beispiel American Pie oder Superbad. Mhm. Wobei letztere ist besser, als er vielleicht klingen mag. Das ist vordergründig nur so eine Komödie, aber da steckt, den habe ich mal gesehen und der hat mich ganz angetan, da schmeckt einiges drin. Und dann gibt es diese andere Art von Coming of Age Film, die will einerseits so dieses Gefühl, also wenn du es jetzt als Erwachsener guckst, aus unserer Perspektive, willst du das Gefühl wieder wachrufen, das du hast als Teenager, aber zugleich auch irgendwie was vermitteln. Da ist dann halt der Unterschied, wie dieses Vermitteln abläuft, ob es eben mit einem Holzhammer vonstatten geht oder ob es eher subtil und dezent geschieht. So ein Film, den wir hier schon hatten, den ich fand, oder du auch, glaube ich, der das ziemlich gut macht, ist halt Breakfast Club, der halt so Gruppenzwänge und Rollenzwänge in von Teenagern behandelte, wo halt ja diese Kinder im Nachsitzen sind und sie sind alle irgendwie Klischee-Rollen und im Laufe des Films brechen diese Klischees immer weiter auf, weil sie halt alle ihre Sorgen und Nöte uns erzählen. Ein Film, den ich alleine gesehen habe, den ich ganz ziemlich super finde, ist Wajda. Ein arabischer Film von einem kleinen Mädchen, was halt einfach erzählt, wie schwer es ist, als Frau in einem arabischen Land aufzuwachsen, aber das halt auch ganz unschuldig macht, dadurch, dass diese Watsch da einfach ein Fahrrad haben will und Mädchen da nicht Fahrrad fahren dürfen, so. Mhm. Und das halt, halt auch so ein super schweres Thema eigentlich, total schön und märchenhaft aufarbeitet, so. Weißt du? Mhm. Du bist halt in dieser kindlichen Sicht, so. Es geht nur um dieses Fahrrad und ich will Fahrrad fahren und nicht um irgendwie Frauenrollen oder Geschlechterrollen und so. Und das ist, deswegen finde ich das auch sehr gut gemacht. Dann haben wir kürzlich hier The Perks of Being a Wallflower gesehen. Wo ja auch dieses Außenseitersein und psychische Probleme haben und so drinne steckte, aber ich finde auch auf eine ganz charmante Art und Weise erzählt einfach. Es gibt so ein paar Probleme, die ich mit dem Film habe. Aber insgesamt finde ich ihn auch sehr gut. Persepolis, erinnerst du dich noch an den? Diesen Zeichentrickfilm von so einem Mädchen, was im
Iran aufwächst. Ja, das weiß ich schon noch, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern.
Habe ich auch nicht mehr so richtig viel Erinnerungen. Aber ich habe das auch das so in Erinnerung, dass der das eigentlich auch ganz charmant macht. Und ein anderes Beispiel, was ich noch hätte, wäre Girls Interrupted, dieses Durchgeknallt. So, wo das auch, das ist aber auch zu lange her bei mir, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass das eigentlich auch so ein Thema ist von diesem ein sehr schweres Thema ist, was da verhandelt wird, aber auch auf eine eher angenehme Art und Weise.
Coming of Age?
Ja, es ist ja total, dass hier Winona Ryder da ja irgendwie die Verrückte mimt und dann über ihre Erfahrungen in dieser Psychiatrie quasi am Ende da geläutert rausgeht und erwachsen und merkt, dass sie selbst gar nicht so große Probleme hat. Naja, und dann gibt es da Filme, die da eben diesen Holzhammer schwingen eher. Und da hatte ich so Beispiele wie zum Beispiel Der Club der Toten Dichter. Muss halt schon. Da wird halt irgendwie hier schon, ja, die ganze Zeit gesagt, so, seht her, wir machen hier was ganz Tragisches und achtet drauf. So. Ich sage jetzt also auch die weitere Filme, die ich nenne, die ich durchaus teilweise mag, aber einfach unter diesem Aspekt halt nicht so gut gelungen sind. Boys in the Hood wäre so einer, den fand ich auch total super als Jugendlicher, müsste ich mal wieder schauen. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass der sehr holzhammermäßig draufhaut. Genauso wie der Film Kids, wo es auch so um Drogen, AIDS und Kinder sind total krass drauf geht, aber halt auch meines Erachtens viel zu dick aufgetragen. Vor gar nicht so allzu langer Zeit habe ich
What's Eating Gilbert Grape gesehen, der Film, oder einer der Filme mit einem noch ziemlich jungen Johnny Depp, der ihm zum Durchbruch verhalten hat, wo es halt auch so war, irgendwie, er sitzt in so einem kleinen Stadt und kommt da nicht raus. Und ich glaube, er hat irgendwie so, mochte ich eigentlich auch, aber es war. Das
ist auch mit Leonardo DiCaprio.
Genau, Leonardo DiCaprio ist sein kleiner Bruder, der geistig behindert ist, so. Und den fand ich auch ganz cool, den Film, aber andererseits hatte der halt auch irgendwie so 2 Millionen Shots, wo halt irgendwie Johnny Depp so tragisch in die Ferne guckt und du merkst, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, Regisseur. Nächste wäre Good Will Hunting, auch so dieses so, hey, ich bin so talentiert, aber ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe und auch irgendwie sehr überdramatisiert und genauso das letzte Beispiel, was ich da noch hätte, wäre City of God, falls du dich an den noch erinnerst. So kleiner Junge irgendwie, der in den Favelas aufwächst in Brasilien.
Kaum.
Und da halt auch irgendwie alles ist super abgefuckt und ja, hat eigentlich gar keine Chance, aber nutzt sie. Und dann habe ich noch Filme, Coming-of-Age-Filme, die bei mir nicht funktioniert haben, weil sie einfach schon viel zu weit weg sind von ihren Problemen zeitlich her. Das hatten wir auch schon bei, das fand ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht so, obwohl er aus der gleichen Zeit stammt, bei Breakfast Club hatten wir das Thema auch so, dass ich teilweise meinte, so, dass so der Sand der Zeit drüber gelaufen, so dass ich drüber gerieselt, so dass ich teilweise nicht mehr alles nachvollziehen kann, ihre Probleme, die sie haben. Und Filme, wo es ganz toll ist, ist halt der berühmte, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean so. Den haben wir im Filmdate, im Filmbrunch mal geguckt und fand ich, also der ist irgendwie die ganze Zeit am Weinen, weil sein Vater kein richtiger Mann ist oder so. Wo ich sagte so, Alter, was hast du denn für Probleme? Das ist dann so. Auf Twitter würdest du das mit First World Problems irgendwie so unterschreiben, diesen Film so. Und das andere war hier die Reifeprüfung. Das war aber auch noch gar nicht lange her, dass ich den gesehen habe zum ersten Mal. Und da ging es mir eigentlich auch die ganze Zeit so, dass ich halt dachte so ja, ich verstehe schon, worauf ihr hinaus wollt, aber irgendwie berührt mich das nicht mehr. Sondern wie Themen, die nicht mehr an mich rangehen. Hast du, ich habe jetzt viel geredet, hast du da irgendwas zu ergänzen?
Nee.
Gut, kommen wir zu Easter Eggs, Zitat und Referenzen. Will Wheatons Großvater hat im Film Wagon Train mitgespielt, den sie in irgendeinen Dialog deswegen mal kurz einfließen lassen. Außerdem, ja, so Vorlage ist Vorlage zu dem, oder so von dem Thema ist ziemlich stark orientiert an Tom Sawyer und Huckleberry Finn, so von der Art und Weise, also eher noch sogar an Huckleberry Finn, dieses Ausbrechen aus dem normalen Leben, um auf eine Abenteuerreise zu gehen, was so dahinter steht. Dann gibt es eine Referenz möglicherweise an The Shining. In The Shining ist Room 237 ziemlich prominent und das ist der fiese, verfluchte Raum in dem Hotel. Und als die Jungs ihr Kleingeld zusammenzählen, dann kommen sie am Ende auf $2.37. Und
was knackt hier die ganze Zeit bei mir? Bin gespannt, ob es auf der Aufnahme drauf ist.
Ich höre nichts. Und dann gibt es noch eine Referenz an Citizen Kane, aber da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Da müsste irgendwo ein No-Trespassing-Schild sein, was auch so schon in Citizen Kane drin vorkommt. Kommen wir entsprechend zur Rezeption des Films. Und zwar ist das ziemlich spannend. Der Film hatte nämlich denkbar ungünstige Voraussetzungen, während ich eben schon sagte, dass er in Deutschland ab 6 war, wo du dich schon aufgeregt hast, war er in Amerika R-rated, also ab 17 ist das da. Und zwar liegt das daran, dass die Jungs halt die ganze Zeit fluchen, wie ich auch schon sagte. Und da gibt es halt diese One-Fuck-Regel im Amerikanischen. Du darfst einmal Fuck sagen und kommst noch ab 12 durch. Und wenn du es zweimal sagst, dann bist du ab 17. Und da sie halt da mehr Wert auf Authentizität legten als auf das Rating, haben sie da tatsächlich nur ab 17 bekommen. Plus dann, der Film wurde ursprünglich, hat er nur ein sogenanntes Limited Release bekommen. Das ist aber ganz typisch bei so kleinen Filmen, dass er nur in 16 Kinos erstmal anlief, um zu schauen, wie er denn sich macht. Und in diesen 16 Kinos war er dann so erfolgreich, dass er dann einen amerikaweiten Release bekommen hat. Und er hat aus seinem 8 Millionen, sagte ich glaube ich, Budget, hat er am Ende 52 Millionen Dollar alleine in den USA eingespielt. Internationale Werte habe ich nicht gefunden. Und er war also entsprechend ein riesiger Erfolg. Auch Stephen King war sehr beeindruckt. Der ist oftmals sehr kritisch mit den Verfilmungen seiner Bücher. So. Sehr, sehr viele seiner Bücher wurden ja verfilmt und meistens finde ich das scheiße. Auch bei The Shining fand das scheiße. Aber hier hält das für eine der, wenn nicht sogar die beste Verfilmung eines seiner Bücher. Rob Reiner nannte später, der Ort, von dem die Jungs aufbrechen, ist Castle Rock und das ist auch eine fiktive Stadt, wie auch schon Shermer in Illinois bei Breakfast Club. Das ist auch so irgendwie so ein typisches Ding anscheinend bei Coming-of-Age-Filmen, dass man da fiktive Städte nimmt. Und Rob Reiner nannte später seine Produktionsfirma Castle Rock Entertainment nach dem Film. Außerdem der Titel Stand By Me, der aus dem Jahr 1961 stammt, von Benny King, der wurde durch den Erfolg des Filmes wieder in die Charts gespült und landet nochmal in den Charts. Und jetzt kommt noch etwas Horror-Oktober-Gruseliges, denn das Schicksal der vier Jungs, wie es im Film erzählt wird, hatte eine erstaunliche Parallele zum Schicksal der vier Schauspieler im wahren Leben. Will Wheaton ist tatsächlich erfolgreicher Schriftsteller geworden.
Ja?
Ja,
ist der nicht Wesley Crusher?
Nee, der ist Wesley Crusher. Also er macht auch heute immer noch so, zum Beispiel ja in Big Bang Theory hat er eine wiederkehrende Gastrolle so. Aber der bloggt vor allem Dingen und hat mehrere sehr erfolgreiche Bücher, also Bestseller, veröffentlicht. Mhm. River Phoenix ist genau wie Chris gestorben.
Ja, nicht genau wie Chris.
Nein, nicht auf die gleiche Art und Weise, aber er ist auch gestorben. Corey Feldman war genau wie sein
Teddy.
Ne Teddy im Gefängnis, weil er aufgrund von Drogenmissbrauch ist er im Gefängnis. Und Vern alias, ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, ist ein hart schuftender Schauspieler mit einer ellenlangen Filmografie, ohne jetzt irgendwie sonderlich erfolgreich zu sein. Und der wird dann irgendwie Truckfahrer oder so was da. Mhm. Also auch ein ehrlicher Arbeiter geworden. Ist das nicht gruselig, dass das sich so entwickelt hat? Naja. Nochmal. Sonst noch irgendwas? Den Schrottplatz gibt es noch heute, der in dem Film auftaucht. Mhm. Im Jahr 2010 gab es eine Sonderaufführung in Brownsville, wo der Film gedreht wurde, zum 25. Jubiläum, wo auch die drei noch lebenden Hauptdarsteller und der Regisseur wieder kamen zu einem Frage- und Antworten Q&A. Anschließend Podiumsdiskussion, so würde man sagen im Deutschen. Ja, spannend ist, dass es halt diverse Referenzen noch in den Simpsons gibt und den Rest werde ich euch dann wieder im Blog präsentieren, nicht wahr? In dem Sinne, Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt Stand By Me von dir?
70.
Oh.
Und bei dir? Von dir?
Ja, ich hätte ihn jetzt bis heute, wo ich mir nochmal Gedanken gemacht habe, eher so im 60er-Bereich angeordnet, aber ich gebe ihm tatsächlich 72 Punkte.
Oha, da sind wir ja mal ganz nah beieinander.
Das sind wir öfter mal, aber ja, das ist dann, also ist jetzt keine große Kunst, aber kann man machen und hat so durchaus seine ganzen
genau, Aspekte. Genau, das ist jetzt nicht so spektakulär und es gibt keine Frauen. Ich hätte ja noch weniger Punkte kriegen sollen von mir.
Ja, aber eben hast du ja noch gesagt, das macht bei dem Film nicht so viel aus, dass es mal keine Frauen gibt. Das Dramatische ist ja eher, dass...
da gibt es sowieso irgendwie keine Leute in diesem ganzen Dorf, gibt es nur diese zwei Gangs.
Nee, das Dramatische ist ja weniger, dass es in dem Film keine Frauen gibt, sondern dass es zu wenig Filme dieser Art mit Frauen gibt. So.
Ach so.
Ich wünsche mir mehr Filme, wo wir Mädchen klicken sehen, die Coming-of-Age-Geschichten erzählen. So. Da. Spoiler-Alert. Das wird in den nächsten Wochen auch hier passieren. Bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Nacht. Viel Spaß.
Oder einen schönen Tag.
Wandert nicht zu viel Bahnstrecken entlang, denn da kann euch viel passieren.
Ja, vor allem geht nicht über eine Brücke rüber, auf der nur Schienen sind.
Und wenn euch das hier gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden von uns. Macht's gut.
Tschüss.
Man hört sich.
Diese Folge Spätfilm wurde Ihnen präsentiert vom Tourismusbüro Schirmer, Illinois.
Eat my shorts.
Honey, baby, won't you cuddle near? Let sweet mama whisper in your ear. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, I'm wild about that thing. Do it easy, honey, don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. Everybody knows it, I'm wild about that thing. Please don't hold it, baby, when I cry. Give me every bit of it, else I'll die. I'm wild about that thing. Yada jing, jing, jing. All the time I'm crying, I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all. I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you want to satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on. Turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on, hear me cry.